ob der Neid im Endeffekt einen positiven Effekt auf uns hat. Dieses Phänomen des Vergleichens und des schlechter Abschneidens, ob das einen positiven Effekt hat, steht und fällt damit, ob wir uns dann damit auseinandersetzen und uns selber damit konfrontieren oder nicht.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit etwas, das, und da bin ich mir ganz sicher, jede Person von uns kennt, aber über das niemand gerne redet. Es geht um Neid in der Lauf-Community. Neid auf die sportlichen Leistungen anderer und ungesundes Vergleichen mit anderen LäuferInnen. Und zwar nicht nur im Real Life, sondern auch auf Social Media. Für dieses ungemütliche Thema haben wir uns Sportpsychologin Victoria wieder in den Podcast geholt. Sie ist selbst leidenschaftliche Trailrunnerin und hilft AusdauersportlerInnen dabei, durch mentale Stärke ihre Ziele zu erreichen. Mit Vicky sprechen wir jetzt endlich mal ganz offen und ehrlich darüber, warum wir im Sport manchmal neidisch sind. Wir versuchen zu identifizieren, woher Neidgefühle kommen können, warum wir sie nicht einfach unterdrücken sollten und wie wir stattdessen auf produktive Art mit ihnen umgehen können. Wir reden über guten und schlechten Neid, die Grenzen von gesundem Konkurrenzdenken und bekommen auch umgekehrt Tipps mit an die Hand, wie wir mit neidischen Menschen umgehen können. Freut euch auf viele gute Gedankenimpulse und eine Folge, in der es durchaus ein bisschen deep wird. Hier ist Elliot von Achilles Running und jetzt viel Spaß beim Hören. Hi Vicky, schön, dass du da bist. Hier im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir?
Servus Elliot, sehr, sehr gut. Danke der Frage und danke für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch.
Oh ja, ich auch.
Zu einem spannenden Thema.
Ja, du hast ja gerade Servus gesagt. Man hört raus, du kommst aus dem Süden.
Ja, ich muss das immer betonen. Bei so deutschlandweiten oder noch weiteren Podcasts so ein bisschen Heimatliebe dabei.
Ah ja.
Ich sitze gerade in Garmisch, deswegen Fernverbindung Berlin-Garmisch.
Ja, ist so schön, dass das technisch alles klappt und wir uns hier so gestochen scharf sehen und hören. Freut mich, dass du heute Zeit gefunden hast. Wir mussten ja leider ein bisschen nach hinten verschieben, weil ich zwischendurch krank war. Dir geht's aber gut soweit, ne? Du bist fit. Wie war so deine vielleicht Trainingswoche? Warst du ein bisschen unterwegs?
Also ich muss sagen, ich habe jetzt Monate ohne Erkrankung, was mich total wundert, ne, weil alle gefühlt im Umfeld krank sind. Also super gute Trainingswochen und Monate hinter mir. Jetzt kam auch neuerdings noch Krafttraining dazu, was ich super finde. Also ich habe den Eindruck, ich merke jetzt schon beim Laufen den Unterschied, dass ich irgendwie auch zweimal die Woche jetzt mich überwinde, ins Fitti zu gehen und es sogar ein bisschen Spaß macht. Mhm. läuft gut bisher. Ja, mega. Training als auch die sportpsychologische Arbeit macht auch sehr viel Spaß, gerade so die Off-Season einzuläuten, die Saison nochmal Revue passieren zu lassen, neue Ziele mit den Athleten zu stecken für nächstes Jahr, das macht schon viel Spaß.
Stimmt, das ist ja auch bestimmt ein großer Change, ne? Wenn man dann aus der Wettkampfsaison kommt und die Leute auf einmal vielleicht neue Ziele überhaupt erstmal finden müssen, stelle ich mir so vor.
Genau, manche noch auf der Suche sind nach neuer Motivation, um weiter zu trainieren, die anderen schon im nächsten Jahr sind und Ziele setzen möchten fürs nächste Jahr, wo dann das Stichwort psychische Regeneration auch wichtig ist, mal abzuschalten, mal sich nicht nur auf den Sport zu fokussieren. Also da sind die Athleten schon sehr unterschiedlich, aber ja, da haben so die, hat die Offseason auch so seinen Wert, dass man da gemeinsam arbeitet, ja.
Ja, spannend, dass du da auch so Unterschiede wahrnimmst in den einzelnen Charakteren, ne?
Ja.
Das ist bestimmt sehr spannend, da zu verfolgen, wie die eine Person reagiert, wie die andere darauf reagiert.
Ja, das ist sowieso das Schönste, finde ich, an meiner Arbeit. Am besten, wenn ich zwei Athleten beim gleichen Wettkampf habe, mit ähnlicher Vorbereitung, aber psychisch total unterschiedlich vorher drauf sind.
Ja,
ist ein kleines Experiment dann.
Ja, krass. Ja. Dadurch, dass ich krank war, war ich tatsächlich sehr neidisch dieses Mal. Mit als kleiner Einschlag vielleicht direkt unsere Folge auf die Leute, die Sport machen konnten.
Und
ich warte jetzt irgendwie noch so auf meine Recovery, dass ich dann vielleicht Ende der Woche auch schon loslegen kann, wieder langsam einzusteigen ins Training. Aber ja, da war auf jeden Fall Neid auf einmal ein Thema, was ich jetzt gar nicht so sehr erwartet hätte, weil ich mich selber da gar nicht so sehr sehe. Und dieses Thema wollen wir heute so ein bisschen aufmachen, ne? Also wir wollen ja heute über was sprechen, bei dem ich schon sehr gespannt bin, wie es ankommt. Wir wollen heute so ein bisschen die Schattenseiten von Konkurrenzkampf im Sport beleuchten und da dann insbesondere ne, das Vergleichen mit anderen Menschen, leider auch den Neid, insbesondere auf die Leistungen anderer SportlerInnen. Und da wollte ich vorweg einen kleinen Disclaimer geben für die Leute da draußen. Also ich denke nicht, dass Neid und Missgunst in der Laufbubble das vorherrschende Thema sind. Ne? Mhm. Also vor allem unsere Community auf Social Media nehme ich als super positiv und sehr unterstützend wahr. Bin auch sehr, sehr dankbar dafür. Aber so wie ich das wahrnehme, kochen LäuferInnen halt trotzdem meistens so ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Ne? Sind häufig auch vielleicht individualistisch unterwegs, weil es ist nun mal ein Einzelsport. Man muss sich um den eigenen Fortschritt halt selber kümmern. Und Disziplin ist da ja auch ein großes Thema. Es ist eine Community, die sich auch gerne auf Social Media mitteilt. Dadurch kann es natürlich auch schwierig werden, sich nicht zu vergleichen. Deshalb, so wie ich das wahrnehme, ist das Gefühl Neid oder vielleicht auch eine ungesunde Form von Konkurrenzdenken durchaus etwas, was uns auch im Hobbysport begegnet. Wie nimmst du das vielleicht wahr?
Ganz sicher gibt es das auch im Hobbysport und gibt es das bei jedem Menschen, hoffe ich sogar, dass es das bei jedem Menschen gibt, weil per se ist Neid erstmal nichts Pathologisches, nichts Schlechtes. Erst wenn wir nicht richtig damit umgehen, kann es was Schlechtes werden. Und gerade wie du meintest, ich nehme direkt dein Beispiel auf, der Moment, wo wir verletzt sind oder krank sind und dann gehen wir ruhig spazieren oder gucken aus dem Fenster raus und irgendwer läuft energetisch an uns vorbei, joggt vorbei mit einer 430er Pace und wir denken nur so, das würde ich jetzt auch gerne.
Ja.
Das ist eine unangenehme Situation, aber nicht gleich negativ. Also ich meide es, von negativen Emotionen zu sprechen, sondern spreche lieber von unangenehmen, weil du in dem Moment ja merkst, was du dir wünschst. Du wünschst dir, dass du fit bist, dass du gesund bist und dass du Sport machen kannst und spürst in dem Moment, dass dir das ganz, ganz wichtig ist, dass das einen Wert hat in deinem Leben. Und leider merkst du es halt in dem Moment, wo du es nicht tun kannst oder du merkst es daran, dass du es nicht tun kannst, ja, und du es vermisst, dass es dir was Wertvolles ist, sozusagen die dunklere Seite von der Medaille. Mhm. Ja, und deswegen kann Neid auch ein, ja, einfach nochmal eine Nachricht oder ein Signal dafür sein, was dir wichtig ist, auch wenn wir darauf warten müssen, dass wir es wieder machen können. Ja, du jetzt vielleicht noch 1-2 Wochen warten musst, bis du wieder Gas geben kannst.
Ja. Ja, ja, das habe ich gehofft, dass wir aus auch negativen Sachen heute wahrscheinlich was Positives ziehen können. Mhm. Deswegen schöne Antwort an der Stelle, die irgendwie auch vielleicht ein bisschen das Stigma auch von dem Gefühl Neid erstmal nimmt. Ne? Wir wollen das heute ein bisschen wertfreier vielleicht betrachten, weil sich, glaube ich, niemand gerne als neidischen Menschen sehen möchte.
Ich fand es auch recht spannend, als du mir die E-Mail geschrieben hast und gesagt hast, du würdest gerne zu dem Thema Neid was aufnehmen, kam bei mir auch sofort erstmal so ein Bauchgefühl von, ui, das ist aber ein schwieriges Thema oder es ist ein sehr negatives Thema. Und umso mehr ich mich damit nochmal befasst habe selber, habe ich gemerkt, dass wir vor allem, glaube ich, ein schwieriges Thema draus machen, weil wir so selten darüber reden. Weil es gibt manchmal so Themen in der Gesellschaft oder in manchen Bubbles, worüber man ganz wenig redet und dadurch werden sie ein bisschen schwieriger, weil sie sich so wenig bewegen, also weil wir so wenig draus machen. Und ich glaube, Neid gehört da aktuell dazu. Es ist kein it's not sexy, ne? Also ja, es macht keinen Spaß, darüber zu reden im ersten Moment, im zweiten dann hoffentlich schon. Also ich hoffe, dass wir uns und die Hörer an den Endgeräten sich davon überzeugen können, dass es schon sehr, sehr sinnvoll und wertvoll sein kann, sich mit dem Thema Neid zu beschäftigen.
Ja, das wollen wir heute mal versuchen und ich hoffe natürlich auch, die Leute draußen bleiben dran, schalten nicht sofort aus, nachdem sie diesen Disclaimer gehört haben oder fühlt euch nicht angegriffen, heute wollen wir wertfrei darüber sprechen und einfach mal gucken, ne, was sich da noch vielleicht optimieren lässt, in Anführungszeichen.
Ja. Ja.
Wie ist das bei dir, wenn du mit deinen KlientInnen arbeitest? Fällt dir das da manchmal auf, dass manche Leute vielleicht mehr dazu neiden, auch Neid zu empfinden? Ist das überhaupt ein Thema, was ihr besprecht, angeht?
Grundsätzlich schon. Also wenn ich merke, dass vor allem vor dem Wettkampf sehr viel Nervosität da ist und die Anspannung anscheinend vor allem da ist, wenn die Konfrontation mit der Konkurrenz da ist, sei es, dass man am Start steht und links und rechts guckt, ist es total wichtig, sich mit diesem Thema Konkurrenz auseinanderzusetzen und das auch schon vorher im Gespräch. Deswegen ist es bei mir auch immer wieder mal Thema, um alle Ressourcen, die wir haben, nicht in dem Vergleichen und in dem Evaluieren, wie stehe ich denn im Vergleich zum anderen da, zu verbrauchen, sondern die Ressourcen wieder zurückzuholen, den Fokus zu nutzen, um wirklich die Laufleistung abzuliefern, die wir abliefern können und möchten. Mhm. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, sich aktiv vorher schon mit dem Thema zu konfrontieren, wenn man merkt, dass da viel Anspannung produziert wird durch den Blick auf die Konkurrenz.
Okay, also es ist auch so ein richtiger Energieräuber eigentlich.
Kann es sein, wenn es zu viel Energie raubt, ja.
Okay. Und da nimmst du wahrscheinlich aber auch Unterschiede wahr, ne? Manche Leute ticken da wahrscheinlich ganz anders als andere.
Ja, also das, da kann man nicht per se von Läufern sprechen und deren Neid, das ist so unterschiedlich wie jeder eigene Läufer, was das mit einem macht. Das hängt davon ab, wie man aufgewachsen ist, wie viel man sich grundsätzlich vergleicht, wie viel man sich sowieso einen Kopf macht und zum Grübeln tendiert, wie selbstsicher man sich fühlt, wie viel Erfahrung man schon gemacht hat in Wettkämpfen oder teilweise auch schon mit Erfolgen und guten Platzierungen. Also das ist super komplex, wie es zu Neid kommt und was die Intensität von Neid ausmacht.
Ja, verstehe. Mhm. Ja, dann lass uns da gerne noch mal ein bisschen einsteigen, damit wir vielleicht auch die Emotionen dahinter so ein bisschen verstehen lernen. Wie entsteht eigentlich Neid und vielleicht auch, was sind konkret die vielleicht körperlichen, mentalen Symptome?
Es ist lustig, dass du das so fragst. Das klingt für mich dann erstmal fast wie, als wollten wir eine Krankheit beschreiben. Stimmt. Ja, so bitte Krankheitsentstehung und die Symptome davon. Erstmal grundsätzlich würde ich deswegen vorweg sagen, es ist erstmal nur ein Phänomen, was nicht negativ sein muss. Ja, es ist erstmal durch zwei Phänomene, die zusammentreffen, definiert. Und zwar, dass wir uns vergleichen, was wir automatisch schon tun. Das mussten wir früher uns in der Gruppe vergleichen. Ja, so als Steinzeitmenschen, auch wenn ich mich da nicht jetzt so gut auskenne. Aber wir mussten uns vergleichen, um uns in der Gruppe gut zu positionieren und uns sicher zu wissen. Deswegen als erster Punkt ist das Vergleichen, was passiert. Und als zweiter, dass wir merken, okay, wir schneiden nicht so gut ab. Ja, also wir schneiden schlechter ab als unser Gegenüber, sei es in dem, was das Gegenüber besitzt, was es leistet, was es ist, wie es in der Gruppe da ist, ne, ob es mehr Aufmerksamkeit bekommt als andere oder als man selber. Auf jeden Fall ist erstmal dieses schlechtere Abschneiden da. Und abhängig davon, das ist jetzt das dritte Element, abhängig davon, ob wir es unserem Gegenüber gönnen oder nicht, sprechen wir dann von zwei verschiedenen Arten von Neid, die leider im deutschsprachigen Raum nicht so geläufig sind. Aber in anderen Sprachen gibt es zwei verschiedene Wörter für Neid. Ah. Und das ist für mich schon mal essentiell wichtig, oder auch ein bisschen traurig, dass wir das in Deutschland nicht haben. Mhm. Das ist in Russland spricht man von schwarzem und weißem Neid. Ja, also der weiße Neid ist dieses, wir sehen was, das wir gerne hätten, der läuft schneller oder der sieht fitter aus oder hat bessere Wettkampfergebnisse und wir hätten das auch gerne. Das wäre dann dieser weiße Neid, wenn wir es dem anderen auch noch gönnen. Und der schwarze Neid passiert, wenn wir merken, dass wir dem anderen das nicht gönnen, wenn wir ein bisschen inneren Groll aufbauen, ärgern, vielleicht sogar die Tendenz haben, dass wir am liebsten über den anderen schlecht reden würden vor unserem Freund, vor unseren Freunden, dann sprechen wir von schwarzem Neid, wenn das so einen negativen Touch hat oder auch alle möglichen Emotionen von Angst, Wut, Ärger in uns hochruft. Ja, so Neid ist nicht eine Emotion, sondern erstmal nur ein Phänomen, was wir erleben.
Ich finde total sinnvoll, diese Unterscheidung. Ich muss sagen, war mir nicht bewusst, ist mir auch gar nicht so sehr aufgefallen, aber jetzt, wo du es aussprichst, das wäre auf jeden Fall was, was ich auch nutzen würde, wenn es das im Deutschen als Äquivalent gäbe.
Ja. Genau.
Vielleicht da an der Stelle auch nochmal ganz kurz vielleicht der Unterschied zur Eifersucht, weil ich weiß, dass manchmal, ist zwar nicht korrekt laut Duden, aber manchmal werden da die Begriffe so ne, als Synonym zueinander verwendet, ist aber schon was anderes, ne?
Ja, da gibt es eigentlich eine ganz simple Unterscheidung, von der man spricht, auch wenn ich das auch gerne mal verwechsel. Neid ist, dass wir etwas haben möchten, was wir noch nicht besitzen, und Eifersucht, primär eigentlich so im Beziehungskontext, wird beschrieben als etwas, dass wir befürchten, etwas zu verlieren, weil jemand Drittes da ist. Mhm. Also wir haben was schon und haben Angst, dass es uns wieder genommen wird. Dann sprechen wir von Eifersucht.
Okay, ja, finde ich auch wichtig, an der Stelle das nochmal kurz klarzustellen.
Kurzes psychologisches Lexikon aufgeklappt.
Richtig, ja. Sehr gut, dass wir heute dich hier haben. Ja, mir ist aufgefallen bei der Recherche, relativ viele so Sprichwörter, die zum Beispiel so zerfressen von Neid und so klingen. Ne? Mhm. Das klingt dann immer sehr krass halt nach körperlichen Beschwerden, die da irgendwie ausgelöst werden.
Ja.
Gibt's das? Gibt es das? Also kann das Phänomen so krass ausschlagen, dass es dann irgendwie auch tatsächlich physische Effekte hat? Oder bleibt das Ganze aber psychologisch oder mental eher?
Ja. Also wenn wir bei unserer Unterscheidung bleiben zwischen weißem und schwarzem Neid, weil es ist essentiell wichtig, ob wir dem anderen das jetzt gönnen und den anderen als Inspiration nutzen oder ob wir dem anderen das nicht gönnen, uns drüber ärgern und auch wahrscheinlich bezweifeln, dass wir das bekommen. Ja, bei im ersten Fall, wenn wir merken, da inspiriert uns der andere, wir sind neidisch, aber es macht was mit uns, dann sind die Symptome eher angenehm, eher positiv. Ja, es energetisiert uns. Wir machen uns vielleicht Pläne, okay, wie können wir nächstes Jahr doch auch die Zeit erreichen? Ja, wie können wir es doch schaffen, irgendwie die Distanz zu laufen, wenn wir längere Distanzen laufen wollen? Oder wie können wir doch mehr Kraft entwickeln und fitter werden? Also es motiviert uns, ja, es aktiviert unseren Ehrgeiz. Das kann bei weißem Neid passieren. Wenn wir zweifeln dran, dass wir das auch bekommen könnten und dem anderen das nicht gönnen, ja, also eher so dieser schwarze Neid, dieses es schmerzt uns, dass wir uns da vergleichen, dann kann es auf jeden Fall auch körperliche Symptome haben, weil es löst ja in uns Stress aus. Mhm. Ja, also wir fühlen uns irgendwie nicht mehr sicher, wir fühlen uns bedroht. Da kann es zu allen möglichen Symptomen kommen. Anspannung, ne? Wir können irgendwie vielleicht teilweise nicht mehr schlafen, es kann vegetativ sein, kalt, schweißige Hände, schnellere Atmung. Also wenn es uns unter Stress setzt und wir anzweifeln, dass wir es jemals erreichen können, was wir da sehen, oder wie gesagt, dem anderen das gar nicht gönnen, dann kann es auch auf jeden Fall körperliche Symptome haben. Ja.
Ja. Und in solchen Fällen wirkt es sich dann sicherlich ja auch negativ auf die Leistung am Ende aus, ne?
Ganz, ganz sicher. Also wie eben auch in dieser Wettkampfsituation beschrieben, wenn wir merken, es nimmt uns total viel Kraft, uns da auf den anderen zu fokussieren, dann sind wir ja mental nicht mehr bei unserer Aufgabe. Ja, also wir haben nicht mehr diese, wir nennen das so Task-Orientierung. Wir haben nicht mehr den Fokus darauf, zum Beispiel, wie fühlt sich mein Körper in diesem Moment gerade an oder beim Laufen. Ja, also fühlt sich mein Körper gut an, fühlt sich meine Laufökonomie und Lauftechnik gut an. Diesen Fokus haben wir nicht mehr. Und wir sind wahrscheinlich auch wesentlich angespannter, weil wir uns Sorgen darüber machen, wie schneiden wir im Vergleich zu dem anderen ab. Und allein schon diese Anspannung erhöht auch wieder so den Energieverbrauch, den wir haben. Ja, also es ist verrückt, wenn man sich die Studien anguckt, selbst zum Thema Fokus. Wenn wir nicht den richtigen Fokus haben, verbrauchen wir mehr Energie, rein körperlich. Also es hat auf jeden Fall einen Effekt auf unsere Leistung, abhängig davon, wie wir uns fokussieren. Als auch drittes Thema, wie wir mit uns selber sprechen. Ja, und wenn wir uns vorher verglichen haben und schlecht abschneiden, den anderen nicht als Inspiration nutzen, dann öffnen wir sozusagen die Tür für diesen Kritiker oder für diese kritische Stimme in uns. Und es ist leichter dann, dass wir auch während des Sports mit uns negativer reden oder schneller ins Gericht gehen. Mhm. Und das ist ja genau das, was ich versuche mit meinen Athleten präventiv schon zu verhindern, dass wir entweder neutral mit uns sprechen oder gar positiv, um die Motivation hochzuhalten und den Glauben an uns selber.
Ja.
Ja.
Ja, es ergibt auch total Sinn, dass man da frühzeitig eingreift, damit man gar nicht erst all die Energieressourcen irgendwie verschwendet, die man eigentlich hat.
Ja.
Wie beobachtest du das bei weißem Neid? So nennen wir es jetzt einfach im Laufe der Folge. Kann das dann auch, weil du hast von Energetisieren gesprochen, kann das dann auch ja als komplett positive Sache genutzt werden von uns?
Das ist das Stichwort, was du gerade sagst, genutzt werden. Also ob der Neid im Endeffekt einen positiven Effekt auf uns hat, dieses Phänomen des Vergleichens und des schlechter Abschneidens, ob das einen positiven Effekt hat, steht und fällt damit, ob wir uns dann damit auseinandersetzen und uns selber damit konfrontieren oder nicht. Also wenn ich merke, oh, macht mich irgendwie ein bisschen neidisch oder es energetisiert mich. Ich will das auch, dass der andere beispielsweise schneller läuft als ich. Dann ist die Frage, okay, gehen wir jetzt in die Selbstreflexion und versuchen uns wirklich neue Ziele zu setzen oder zu prüfen, ist das wirklich etwas, was ich möchte? Weil manche Dinge sind ja einfach wirklich nur so shiny und toll und man denkt erst, man möchte es, aber wenn man es dann ehrlich prüft, merkt man, eigentlich ist das gar nicht so mein Ziel. Eigentlich will ich am liebsten nur laufen, um mich irgendwie fit zu fühlen oder ne, mit meinen Freunden unterwegs zu sein. Aber wenn man im ehrlichen Prüfen merkt, dass das eigentlich doch ein Ziel ist, ein ganz persönliches Ziel, was man hat, was einem aber vielleicht gar nicht bewusst war oder was man sich noch nicht eingestanden hat. Ja, so manchmal, ich spreche gern von so heimlichen Wünschen, heimlichen Zielen. Also wenn mir Athleten sagen, sie wünschen sich gerne nächstes Jahr den und den Wettkampf in der Zeit zu laufen, dann stelle ich meistens nochmal die zweite Frage, was wünschst du dir denn wirklich? Ja, also was ist so dein geheimes Ziel? Ja, das hat man ja manchmal so für sich. Und das spürt man auch gerne in den Momenten, wo man andere beneidet, dass da vielleicht Ziele oder Wünsche in einem drin sind, die man sich noch nicht gewagt hat auszusprechen.
Ja, mega spannend. Also ich muss sagen, ich glaube, da lohnt sich dann wirklich dieser zweite Schritt in die Selbstreflexion total, weil das durchaus auch so, ja, wenn ich so drüber nachdenke, auch Anklang findet bei mir, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Stimmt, manchmal, wenn ich jetzt den zweiten Schritt gehe, wenn ich in dem ersten Fall, also im ersten Schritt denke ich vielleicht, boah, das möchte ich auch gern haben, im zweiten Schritt denke ich aber nochmal tiefer drüber nach und merke, nee, eigentlich ist es nicht irgendwie was, was vielleicht auch meinen Werten entspricht oder so. Eigentlich möchte ich das gar nicht unbedingt. Mhm. Und dann fällt es natürlich leichter, sich auch von diesem erstmal vielleicht unangenehmen Gefühl von Neid zu befreien, weil man merkt, eigentlich ist meine Zielsetzung eine ganz andere. Ist überhaupt nicht effektiv, sich jetzt mit dieser bestimmten Sache zu vergleichen.
Ja. Oder du merkst, was auch sein kann, in der Selbstreflexion, in der Konfrontation mit dem Thema Neid und der konkreten Person, die vor dir steht, ne, dass das mehr einen Symbolcharakter hat. Ja, also dass du vielleicht nicht die schnellere Zeit beneidest oder den Erfolg im Wettkampf, sondern eventuell die Aufmerksamkeit, die die Person gewinnt oder die, ja, den sozialen Status oder die Stellung, die die Person entweder in sozialen Medien hat oder sogar wirklich analog in dem Lauftreff, wo man drin ist, ja, dass man sich eigentlich mehr beispielsweise Aufmerksamkeit wünscht. Aber da ehrlich hinzuhorchen und für sich persönlich herauszufinden, was ist denn wirklich die Ursache, nicht der Auslöser, sondern die Ursache für den Neid. Ja, zwei, also ein super wichtiger Unterschied. Das kriegt man nur hin, wenn man sich selber hinsetzt und anfängt, ne, mit sich selbst dazu sprechen, warum spüre ich gerade diesen Neid und auch dieses unangenehme Gefühl auszuhalten, was wir ja nicht automatisch gerne tun als Menschen, die sich super schnell ablenken können und einfach lieber angenehme Gefühle haben.
Absolut, ja, da gehört auf jeden Fall viel Mut und irgendwie auch natürlich Kapazität dazu, ne? So zeitliche, aber halt auch mentale Kapazität.
Ja.
Aber wir haben gerade gehört, das lohnt sich durchaus, wenn man dabei halt merkt, ach, das sind eigentlich meine vielleicht vergrabeneren Wünsche oder Bedürfnisse und Ziele. Ist ja durchaus hilfreich, dann auch in der Zielsetzung später dann, wenn es um sportliche Erfolge geht für einen persönlich, ne?
Ja.
Mhm. Ja. Vielleicht auch mal nochmal interessant, dass, also es wird oft, wenn man über Neid spricht, auch dann über Selbstwertgefühl geredet. Inwiefern spielt das eine Rolle bei dem gesamten Thema?
Wenn du dir jetzt beispielsweise wünschst, dass du schneller läufst, ja, bleiben wir bei dem Beispiel, und merkst, du gönnst das der anderen Person nicht, ja, Resultat schwarzer Neid, dann kann es auch daran liegen, dass du innerlich glaubst, dass du es selber nicht kannst und es deswegen der anderen Person nicht gönnst, ja, weil es ist schon häufiger, dass du das der Person gönnst, wenn du auch glaubst, dass du das auch erreichen könntest. Und dann ist ja die Person eher eine Inspiration. Wenn wir jetzt aber einen geringen Selbstwert haben, also tendenziell nicht an uns glauben oder glauben, dass wir nicht gut genug sind per se, dann trauen wir uns ja häufig nicht zu, dass wir das Ziel erreichen können. Und dadurch entsteht dieses Nicht-Gönnen wesentlich schneller. Mhm. Ja, wir sprechen da auch manchmal von dem Growth-Mindset und Fixed-Mindset. Also glauben wir daran, dass wir uns selber entwickeln können? Glauben wir, egal ob wir jetzt 30, 40 oder 50 sind, dass wir uns sportlich auch noch entwickeln können? Ob das jetzt darin liegt, dass wir irgendwie mehr Kraft entwickeln oder schneller werden oder längere Distanzen machen. Aber glauben wir daran, dass wir unseren eigenen Fortschritt noch voranbringen können? Das hat was mit einem stabilen Selbstwert zu tun, dass wir da an uns glauben, dass wir uns entwickeln können.
Mhm. Ja. Ja, auch ein wichtiger Punkt. kann man dann im Umkehrschluss aber sagen, weiß ich nicht, vermutlich eher nicht, dass Menschen mit geringerem Selbstwert eher zu Neid tendieren? Oder ist das eine sehr pauschale Aussage?
Ich will keine Pauschalaussagen machen. Ich will nicht sagen, dass jeder das macht mit einem geringen Selbstwert. Aber was die Forschung zeigt, sieht man schon, dass Menschen, die unsicher sind, einen geringen Selbstwert haben, tendenziell dazu schon tendieren, sich mehr zu vergleichen. Da sieht man schon ganz klare Korrelationen, dass da die Sehnsucht nach Absicherung, nach wie stehe ich jetzt gerade aktuell in dieser Situation, in dieser Gruppe da. Ja, also welche Position habe ich gerade, wie gut bin ich gerade? Jemand mit einem stabilen Selbstwert, der braucht nicht diese tagtägliche Absicherung. Aber wenn der Selbstwert nicht sicher ist, dann kann es passieren, dass man halt alle möglichen Situationen nutzt, um seinen Selbstwert wieder neu zu definieren.
Okay.
Ja? Also diese Selbstabsicherungstendenz ist dann viel, viel größer.
Ja.
Also wenn man, anders ausgedrückt, wenn jetzt du als Läufer merken würdest, dass du dich ständig vergleichst, ja, und ständig tendierst dazu, neidisch zu sein, kann es sehr wahrscheinlich daran liegen, dass dass dieser Selbstwert noch nicht gesichert ist. Dass du dich nicht sicher fühlst oder auch nicht das Gefühl hast, du bist gerade so gut genug, wie du bist. Ja, Stichwort so Selbstakzeptanz oder guter Umgang mit dir selber, Selbstachtung. Da gibt es dann einfach noch viel zu arbeiten.
Okay, also im Umkehrschluss hilft es auf jeden Fall, an der Selbstakzeptanz auch zu arbeiten, wenn man ja so auch eher unangenehme Gefühle wie schwarzen Neid loswerden möchte oder sich da vielleicht irgendwie, was heißt bessern, aber ja, doch irgendwie das hinter sich lassen möchte.
Es kann eine Nachricht sein, die dir sozusagen der Neid darin vermitteln möchte. Mhm. Ja, also ich gehe immer davon aus, dass Neid dir entweder zeigt, dass du dir noch neue Ziele setzen kannst oder dir insgeheim neue Ziele wünschst und was erreichen möchtest, oder dir Neid zeigt, dass du an der Selbstakzeptanz und Annahme arbeiten kannst, dass das vielleicht ein Thema gerade ist. Also meistens hat Neid da echt so eine Signalwirkung.
Mhm. Ja. Ja, aber so oder so ist es ein Signal. Das ist ja eigentlich auch schon mal ein guter Takeaway. Ja. Das ist ja durchaus was, wo wir hinschauen dürfen und sollten.
Ja, und das halt auch gerne im Gegenüber. Also ich weiß, es ist ein Thema, worüber man nicht gerne spricht. Man geht es nicht gern zu seinen Freunden hin und sagt, hey, ich bin jetzt gerade neidisch auf das und das. Aber es kann so wohltuend sein, sich darüber auszutauschen und dann zu merken, dass sich das bewegt, das Thema, und man entweder zu dem Ergebnis kommt, okay, ich bin neidisch, weil ich wirklich mir größere Ziele setzen möchte oder weil ich schnell verunsicherbar bin. Oder Neid kann auch total berechtigt sein. Also wenn ich zum Beispiel merke, ich bin neidisch, weil eine Person in meinem Lauftreff immer ganz viel Aufmerksamkeit bekommt, wenn sie gute Leistung gebracht hat, dann würde ich ja dadurch merken, dass die Aufmerksamkeit in meinem Lauftreff sehr gekoppelt ist an Leistung. Ja? Und das ist ja da total wertvoll, dann diese Informationen aufgrund der Konfrontation mit dem eigenen Neid zu bekommen. Ja? Um dann eventuell auch zu sagen, okay, dieser Neid ist gerade sehr, sehr gesund. Und ich gehe darauf ein und überlege mir, ist dieses System, in dem ich bin, wirklich gesund für mich, wo Aufmerksamkeit und Leistung so stark gekoppelt ist.
Ja.
Also es kann total gute Offenbarungen einem bringen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
Ja, okay. Wie ist das denn so bei deinen eigenen KlientInnen, gerade jetzt vielleicht auch im Bereich Laufsport? Hast du da irgendwie Beobachtungen gemacht, dass bestimmte Dinge besonders oft dann irgendwie neidisch betrachtet werden oder dass es bestimmte Auslöser gibt? Ja, hast du da irgendwie im Vergleich vielleicht zu anderen Sportarten Feldstudien betrieben?
Auf jeden Fall, die letzten Monate nur zu dem Thema, nee, leider nicht. Ich kann nur sagen, dass ich schon merke, dass Läufer einfach wunderbar sich vergleichen können, weil so viele Dimensionen für den Vergleich zur Verfügung stehen. Ja, im Vergleich zum Teamsport, wo man notfalls, wenn das Spiel nicht so gut lief, die Verantwortung beim Team lassen kann. Mhm. Ne? Der Teamgeist war nicht so da. Das kann man jetzt schwer als Läufer nach einem Marathon sagen, dass das Team irgendwie nicht gearbeitet hat. Man hat die konkrete Zeit, ja, die es einfach perfekt vergleichbar macht. Also Läufer haben die Herausforderung, also Läuferinnen haben die Herausforderung, dass sie sich sehr schnell vergleichen können, wenn sie wollen. Ja, das ist schon sehr prädestiniert dafür. Das bietet sich sehr gut an im Laufsport, weil es so viele kontrollierbare Variablen gibt, an denen man sich vergleichen kann.
Ja, da hast du absolut recht. Es gibt so viele Parameter, die man theoretisch gegenüberstellen könnte, wenn man möchte. Mhm. Nicht, dass wir das tun sollten, aber das stimmt schon. Es ist ein sehr vergleichbarer Sport. Mhm. Hast du da auch Unterschiede beobachtet, vielleicht auch im Vergleich, was das Leistungsniveau angeht? Also glaubst du, dass vielleicht AnfängerInnen, da gehen die entspannter an das Ganze ran und entwickelt sich dann das Thema Vergleichen, Konkurrenz dann im Laufe der Laufkarriere erst? Oder sind es vielleicht sogar die AnfängerInnen, die sich besonders mit anderen Menschen vergleichen?
Mhm. Ich würde gar nicht per se sagen, dass das Leistungsniveau das Entscheidende ist, sondern wir würden eher so von der Moderator-Variable sprechen, dass entscheidend ist vielmehr, wie nah scheint mir die andere, wie ähnlich scheint mir die andere Person. Ja, also wenn die andere Person gleich alt ist, am besten gleiches Geschlecht ist und auch erst genau vor 3 Monaten angefangen hat zu laufen, dann werde ich mich sehr wahrscheinlich mit dieser Person vergleichen. Oder wenn ich ein sehr hohes Leistungsniveau oder vielleicht auch Profisportler bin, dann werde ich mich tendenziell auch wieder mit dem gleichen Alter von jemandem, ne, mit beschäftigen oder jemand, der ähnliche Wettkämpfe läuft, ähnliche Ziele hat, gleich viele Stunden trainiert. Da könnte man von ausgehen, dass bei Profisportlern der Alltag vielleicht tendenziell immer ähnlicher ausschaut und dadurch die Vergleichsmöglichkeiten immer besser werden oder der Drang, die Tendenz, sich automatisch zu vergleichen, größer wird.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass tatsächlich die Ähnlichkeit da irgendwie entscheidend ist. Ist auch eine Beobachtung, die ich auf jeden Fall auch so bestätigen kann jetzt an mir. Wahrscheinlich die meisten Leute da draußen. Ist ein Fakt.
Ja.
Okay, und wie nimmst du so das generell, das Konkurrenzdenken unter deinen KlientInnen wahr? Also können die meisten das dann in was Positives channeln? Wann wird vielleicht Konkurrenzdenken auch gerade kritisch? So kann man da irgendwie eine Grenze ziehen, auch vielleicht für die HörerInnen da draußen?
Ja, also Konkurrenzdenken ist für mich auch wieder per se nichts Schlechtes, sondern ich sehe auch schon so in Wettkämpfen, in der Begleitung, wenn Konkurrenz da ist, die es auch würdig ist zu besiegen, also die es reizvoll macht, dass man sich besonders anstrengt, da ist tendenziell die Leistung besser. Mhm. Also es ist leistungsförderlich, wenn die Konkurrenz da ist. Da ist für mich die essentielle Frage auch, wie sehr ist jetzt hier beispielsweise die Leistung, wenn man sich mit der Leistung vergleicht, wie sehr ist die wichtig für meinen Selbstwert beziehungsweise für meine Identität? Ja, also wir sprechen davon Athletic Identity. Wenn unsere Identität stark vom Sport abhängt und was wir für eine Leistung bringen im Sport, dann hat natürlich die Anwesenheit von Konkurrenz viel schneller, einen viel intensiveren Effekt auf unsere Leistung, als wenn jetzt diese sportliche Facette nicht so viel von uns ausmacht. Ja, also da ist wieder die Kopplung zum Selbstwert. Und deswegen, wenn ich merke bei meinen Klienten, dass so die Kopplung zwischen Leistung und Selbstwert sehr stark ist, dann müssen wir umso mehr hingucken, wie gehen wir mit der Konkurrenz um, wenn sie da ist. Wie lernen wir dann unseren Fokus, unsere Selbstgespräche zu kontrollieren, um keine negativen Effekte von der Anwesenheit der Konkurrenz zu bekommen?
Mhm. Ja, macht total Sinn. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen typabhängig. Ich persönlich bin zum Beispiel gar nicht gerne so im Konkurrenzkampf mit anderen. Ich sehe mich da irgendwie nicht so. Mhm. Und tatsächlich hatte ich dann auch eher eine negative Erfahrung, als ich, sage ich mal, krasse Konkurrenz dann das erste Mal auch in meiner Laufkarriere so bemerkt oder dem gegenübergestellt war. Und zwar, ich hatte mich für meinen allerersten Halbmarathon eigentlich zu einem ganz kleinen Lauf angemeldet. Ich wollte einen sehr entspannten Lauf und dachte, dass die Leute, die dort mitmachen, ne, klein und lokal, auch das eigentlich nur for fun machen.
Ja, und keiner guckt.
Genau. Mhm. Und irgendwie war dann tatsächlich das Gegenteil der Fall. Auf einmal waren sehr, sehr viele Leute aus Vereinen da, die mich natürlich, also mich persönlich jetzt nicht, aber die generell natürlich alle LangsamläuferInnen, sag ich mal, sehr krass abgezogen haben, die doppelt so schnell oder so unterwegs waren. Und da war ich dann eher entmutigt tatsächlich zu sehen, irgendwie das sind Leute, die schon seit sie 5 sind oder so vielleicht im Verein. Ne? So, das hat mich eher entmutigt, drüber nachzudenken, dass ich diese Menschen wahrscheinlich eher nicht mehr einholen werde, auch in den nächsten Jahren, weil da einfach schon sehr, sehr viel reingeflossen ist natürlich in deren Laufkarriere. Und ich war auch natürlich ein bisschen überrumpelt, weil ich nicht erwartet hätte, dass da jetzt so Pros mitmachen werden. Genau, und das war zum Beispiel eine Erfahrung, die mich dann nicht so krass motiviert hat, weil ich auch eher dachte, das ist unwahrscheinlich, ja, sich da jemals irgendwie auf Augenhöhe zu treffen.
Ja, ja, und da merkst du halt auch, dass so die Anwesenheit von der Konkurrenz was mit dir innerlich gemacht hat. So die Art und Weise, wie du dich vielleicht selber motivieren kannst. Du hast dich vielleicht nicht mehr als so kompetent eingestuft. Und das hat was mit dir gemacht. Ja, und das finde ich aber auch so das Wertvolle an Neid. Also ich will dir jetzt nicht unterschieben, dass du neidisch warst, Elliot. Ja. Aber du hast dich verglichen, das ist schon mal Fakt. Und du hast tendenziell schlechter abgeschnitten. Und in solchen Momenten können wir super merken, wie wir mit uns selber sprechen, wie wir mit uns selber umgehen. Ne, das ist natürlich leicht, gut mit sich umzugehen, gut mit sich zu sprechen, wenn alles Sonnenschein und schön ist. Aber in so Momenten, wo man merkt, okay, es stichelt ein bisschen, es piekst von außen, da finde ich, da ist für mich Raum für psychologische Arbeit, weil da ist dann entscheidend, wir sprechen gerne so von, die Freiheit liegt zwischen Reiz und Reaktion. Ja, so was passiert dann bei dir innerlich, wenn da dieser Reiz da ist? Wirst du dann aktiv und es wird dir bewusst, dass du vielleicht gerade nicht mehr so motiviert bist, emotional als auch innerlich von den Selbstgesprächen? Was kann ich da aktiv machen, um mich wieder selber zu motivieren, um positiv mit mir zu sprechen? Wie kann ich sehr respektvoll mit mir weiterhin umgehen in den Momenten, wo ich vielleicht frustriert bin, weil der andere ist viel, viel besser? Ja, also an dem Ort, da setzt für mich die psychologische Arbeit ein.
Okay, ja. Und das sind auch Sachen, die ich dann lieber im Vorfeld bearbeiten sollte, als dann in dem akuten Moment, nehme ich mal an.
Ja, im Vorfeld. Und ich würde mal sagen, alle psychologischen Skills, die du im Sport nutzen kannst, kannst du dann zum Glück auch meistens so im Alltag nutzen. Ja, also ja, das ist so ein schöner Transfer, dass man einfach viel schneller merkt, okay, was macht das gerade mit mir? Gehe ich auf einmal anders mit mir um deswegen, weil das äußerlich passiert ist? Da lohnt es sich auf jeden Fall, das vorher zu lernen, weil es braucht erstmal auch Wochen bis Monate, um dieses schnelle Bewusstsein zu üben, dass man überhaupt bemerkt, was das gerade mit einem macht, da ehrlich hinzuschauen und sich nicht sofort zu versuchen abzulenken, wenn man merkt, da auf einmal entwickeln sich unangenehme Gefühle aufgrund von der Anwesenheit von Konkurrenz.
Ja, ich meine, ein paar Strategien, wie wir damit umgehen können, da werden wir ja sicher gleich drauf eingehen. Ich würde gern vorher noch einmal das große Fass Social Media aufmachen. Ich habe jetzt ja gerade zum Beispiel ein Beispiel aus dem Real Life, sage ich mal, genannt. Ne? Das war eine echte Laufveranstaltung, wo ich anwesend war. Mhm. Aber auf Social Media begegnet uns ja, wenn wir da ein bisschen aktiv sind, ich nehme jetzt einfach mal Instagram als Beispiel, man könnte aber auch Strava schon dazu zählen, ne? Es begegnet einem nonstop eigentlich Content von anderen Leuten, mit dem man sich potenziell vergleichen könnte. Und gerade auch, wenn man in der Laufbubble unterwegs ist, wird man natürlich vor allem andere LäuferInnen sehen, die entweder vielleicht als Influencerin sehr vielleicht bewundert werden oder die einfach krasse Leistungen posten, mit denen man sich vergleichen kann. Also da gibt's ja unglaublich viel Möglichkeiten, irgendwie auch ins Negative, sag ich mal, zu rutschen. Ich weiß, wir wollen das heute wertfrei betrachten. Aber die Gefühle, die dann entstehen, sind nicht immer positiv in dem Moment.
Ja, in vielen
deswegen,
Fällen,
ja, wie bewertest du das vielleicht auch, das große Thema Social Media in dem Bezug zu Sport?
Ja. Ich meine, wir haben da verschiedene Möglichkeiten, ob wir es auf Insta gehen oder vor allem auf Strava. Ich glaube, man sucht sich intuitiv die Plattformen, die auch tendenziell die Dimensionen bedienen, auf denen wir uns gerne vergleichen möchten, weil die uns wichtig sind. Mhm. Ja, also ob das jetzt, wenn es jetzt eher so Aussehen, Fitness ist, etc., da ist natürlich Insta wesentlich praktischer für, ne? Dient mehr dieser Dimension. Und wenn wir uns mehr auf der Leistungsebene vergleichen wollen, ist natürlich Strava leichter, sich zu vergleichen mit den Zahlen. Was mir auffällt, oder welche Schwierigkeit ich darin sehe, ist, dass wir immer und überall diesen Vergleich vollziehen können und uns nicht wirklich schützen können, weil das ist ja manchmal wie ein Automatismus von uns selber, dass wir ins Handy gehen und dann durchscrollen, ne, wer was irgendwie gelaufen hat heute. was du gerade eben meintest, dieses, es ist immer verfügbar. Wir können es immer nutzen. Vielleicht auch in Momenten, wo wir uns selber nicht so stark fühlen, ja, oder nicht so selbstsicher fühlen. Also per se, ne, würde ich nichts gegen Insta und Strava sagen, aber halt, dass wir es immer nutzen können, auch in schwachen Momenten, und uns das dann dadurch runterziehen können, kann, wenn uns sowieso schon nicht gut geht. Das sehe ich kritisch. Und was mir auch auffällt oder was ich beobachte, ist halt, dass die Leute, die sehr viel auf Strava unterwegs sind, tendenziell auch mehr mir berichten, dass die über solche Dinge wie Strava nachdenken, während sie am Laufen sind. Also dann im echten Leben, selbst wenn sie nicht gerade auf der Plattform unterwegs sind, aber gedanklich da unterwegs sind. Und das heißt, da geht wiederum Zeit flöten, wo man eventuell einfach wieder den Muskel des Genießens trainieren könnte. Da ist man dann doch wieder innerlich im Kopf bei Strava und vergleicht sich. Also man schwächt sich irgendwie, man schwächt vielleicht eventuell die Facetten auch noch, die einen normalerweise stärken würden. Ich genieße einfach meinen Sport, kann minimiert werden, obwohl man das eigentlich bräuchte, dass einem der Vergleich nicht so wichtig ist.
Mhm. Das ist eine total spannende Beobachtung, Berichte, die du da bekommen hast. Ergibt natürlich total Sinn, dass wenn man sich viel aufhält auf einer auch virtuellen Plattform, man trotzdem in Gedanken dann dort ist, vielleicht dann auch die ein oder andere Sache vielleicht einen faden Beigeschmack hat, wenn man sich nonstop in Gedanken da aufhält.
Ja, und was ich auch noch merke oder was ich für eine Mechanismus noch sehe, ist, dass wenn wir Menschen auf Strava oder Insta folgen und beobachten, dass wir tendenziell diese Menschen eher in diesen Dimensionen betrachten und mehr sozusagen als Objekt sehen, mit denen wir uns vergleichen, und nicht mehr sozusagen als Mensch, mit dem wir uns einfach verbunden fühlen. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich auch so ein Schutzmechanismus, dass man sich leistungsunabhängig verbunden als Gruppe fühlt, ist super hilfreich, um sich tendenziell weniger auf der Ebene der Leistung zum Beispiel zu vergleichen. Ja, und das fehlt uns dadurch, dass wir dann nur diese Werte sehen.
Stimmt. Also heißt das im Umkehrschluss so ein bisschen, dass wenn wir diese ganzen Zahlen irgendwie dann da konsumieren nonstop, irgendwie Menschen auch als Zahlen sehen? So in dem Sinne hast du es ja jetzt, glaube ich, gerade gemeint.
Genau, dass so die Beziehung, die zwischen mir und dieser anderen Person ist, eher darauf reduziert wird oder die Gefahr ist, dass sie reduziert wird auf diesen Vergleich auf Basis von Zahlen. Mhm. Klar, wir können dem auch entgegenwirken, wenn uns das bewusst wird, indem wir kommentieren oder die Person persönlich dazu ansprechen. Hey, wie war das für dich? Wie hat das Spaß gemacht? Also dass wir den Fokus da ganz bewusst auf Dinge lenken, die nichts mit der Sache zu tun haben, mit der wir uns gerne vergleichen würden.
Ja,
und wieder mehr diese Beziehungen in den Vordergrund stellen.
Ja, das war ja eigentlich schon der erste Tipp. Lass uns da gerne mal tiefer einsteigen, was für Strategien wir so haben, uns konstruktiv in dem Sinne ein bisschen so mit diesem Neid, was in uns dann, der in uns hervorgerufen wird, oder dem ständigen Vergleichen umzugehen.
Ja, also als erstes würde ich sagen, innehalten und Ruhe bewahren. Wirklich es nicht pathologisieren, sondern den Wert darin sehen. Also neugierig zu bleiben, wenn man diesen Neid spürt in sich drin. Und davon auszugehen, dass wenn du dich mehr damit beschäftigst, warum du gerade neidisch bist, dass das einen Erkenntnisgewinn mit sich bringen wird. Entweder auf der Ebene, dass wirklich genau das, was da gegenüber ist, du haben möchtest. Und dann überlegt man, wie kriegt man das hin? Oder weil es einen Symbolcharakter hat. Oder wenn es was ist, was du aber nie erreichen kannst, ja, weil es einfach außerhalb deines Horizonts ist, dass man da an das Thema rangeht, wie kann ich es akzeptieren? Also wie kann ich es schaffen, mehr loszulassen von dem Ideal-Ich und mehr wieder in die Akzeptanz von dem Real-Ich zu kommen? Mhm. Ja, also das ist dann ja sonst auch ein Thema. Also es hat auf jeden Fall einen Erkenntnisgewinn, wenn du dich mit dem Thema Neid auseinandersetzt, wenn du es spürst.
Ja.
Also hingucken, innehalten, auch körperlich spüren, wie fühlt sich das an, um schneller in Zukunft zu merken, da ist gerade Neid. Ja, so das zu üben, sich selber zu verstehen und diese körperlichen Reaktionen zu spüren. Und ich bin auch wirklich ein großer Fan davon, dass man sich mit seinen engsten Freunden über sowas austauscht. Also Es kann so wertvoll sein, da von außen nochmal Inspiration zu kriegen, Rückmeldungen zu kriegen, um da weiterzukommen. Aber auf jeden Fall nicht wegdrücken oder am besten sich auf keinen Fall dafür schämen, ja, dass dieser Neid da ist. Weil ja, ich hoffe, dass es in 15 oder 15 Jahren anders ist und wir über Neid ganz entspannt reden können und nicht mehr kurz zusammenzucken, wenn wir dieses Wort hören.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob das so länderspezifisch oder kulturspezifisch ist, aber gerade in Deutschland würde ich sagen, ist es ja sehr, sehr negativ behaftet. Kann ja sein, ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht in anderen Kulturen ein bisschen, du hast ja vorhin zum Beispiel von der Unterscheidung gesprochen von weißen und schwarzen Neid, das ist ja schon mal ein großer Faktor. Ne? Mhm. Also womöglich wird es ja in anderen Ländern auch ein bisschen nicht so stigmatisierend behandelt, aber ich glaube, gerade in Deutschland würde sich eigentlich niemand so wirklich würde niemand das so gerne zugeben, in einem Moment neidisch zu sein. Deswegen, ich würde mir auch wünschen, dass wir irgendwann früher oder später da ein bisschen offener drüber sprechen können.
Ja.
Und ja, uns dann eben auch irgendwie trauen, da selber zu reflektieren. Also, guter Punkt schon mal. Ja, vielleicht können wir dann da auch nochmal bei Social Media ein bisschen anknüpfen. Was für Möglichkeiten haben wir, uns dann nicht runterziehen zu lassen in den Momenten, in denen wir vielleicht uns nicht so stark fühlen? Weil das hast du vorhin ja schön beschrieben, dass es eigentlich am gefährlichsten in Anführungszeichen für uns wird, wenn wir vielleicht gerade eh nicht so in der besten Stimmung sind und uns dann irgendwie mit Neid konfrontiert fühlen und das dann schnell in was Negatives umschlägt.
Ja. Wenn wir jetzt ganz verhaltenstherapeutisch rangehen würden, könnte man auch sagen, okay, wir reduzieren den Stimulus, also wir reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf eine Plattform gehen, dass man sich bewusst ist, okay, kann ich die Zeit minimieren? Ja, das wäre so der praktischste Ansatz davon. Folge ich den Leuten, die tendenziell ganz schnell diesen Neid in mir triggern? Folge ich da zu vielen Leuten? Also das auch nochmal zu prüfen, ob ich auf Strava eher so wirklich meinen engsten Freunden folge oder tendenziell eigentlich am liebsten den Leuten, die diesen Neid in mir auslösen. Ja, da kann man, das wäre auch ein Ansatz, um einfach so die Wahrscheinlichkeit für dieses Neidempfinden zu reduzieren oder sagen wir erstmal für den Vergleich, ja, also da zu reduzieren. Was in meinen Augen auch hilft, ist, dass man sich selber klar macht, welche Ziele, welche Werte verfolge ich im Sport. Ja, also da fängt man dann wirklich erstmal bei sich selber an, von innen, um nicht mehr so empfänglich zu sein für Dinge, die Menschen außerhalb von mir erreichen. Ja, dass du dir selber Projekte setzt, Ziele setzt, auf die du stolz sein würdest, wenn du sie erreichst. Und dadurch nicht, ja, dein Fokus mehr wieder auf dich setzt, ja.
Ja, also lieber bei uns bleiben dann auch in solchen Momenten. Ne? Ich meine, du hast ja vorhin auch ein Beispiel mit der Startlinie angesprochen, dass Menschen sich vielleicht manchmal auch davon verunsichert irgendwie fühlen, wenn sie dann links und rechts von sich irgendwie die GegnerInnen, nenne ich es jetzt mal, sehe. Was wäre da so eine Strategie? Vielleicht in so akuten Momenten soll man dann lieber einfach gerade ausschauen und sich auf sich irgendwie mental fokussieren oder also quasi sich direkt abkappen vom Gedanken an die anderen? Oder ist das dann auch fast schon wieder verdrängen?
Ich glaube, es würde nicht so gut funktionieren. Ich glaube, es würde umso stärker wieder zurückkommen, wenn du dann sagst, okay, ich versuche das auszublenden. Mhm. Ja, es ist ja immer noch da und dein Körper hat gerade reagiert. Ich würde da eher in die Richtung Akzeptanz, Commitment gehen, dass uns bewusst wird, okay, wir sind gerade angespannt wegen der Konkurrenz. Und das wird mich jetzt auch die nächste Zeit begleiten, aber es ist keine Bedrohung. Also es geht da ja auch wirklich um die Interpretation unserer Nervosität. Also man könnte auch versuchen, das positiv zu interpretieren, dass wir gerade angespannt sind wegen unserer Konkurrenz.
Mhm. Ja. Ja. Und das würde es helfen, sich dann da irgendwie so ein Mantra oder so zurechtzulegen? Weil es kann ja sein, dass wir versuchen, das so zu interpretieren, aber es fühlt sich halt einfach nicht so an. Ne? Manchmal ist ja irgendwie das Rationale und das Emotionale doch ein bisschen getrennt. Und würden dann so positive Affirmationen oder so eine Möglichkeit sein, irgendwie auch sich emotional hinzukriegen dann in die Richtung oder nicht?
Mein Ansatz ist mehr, dass der oder die Athletin es schaffen, in so eine Metaebene reinzukommen, also mehr so einen Hubschrauberblick zu gewinnen auf die eigenen Gefühle und Gedanken, die gerade da sind, und ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass das auch wieder vergehen wird. Also klar, man könnte auch versuchen, mit einem Mantra alles platt zu machen, aber das wirkt dann für mich wie ein Kampf auf einer Ebene, dass so Gedanken versuchen, irgendwie um die Aufmerksamkeit zu betteln. Wenn wir uns aber schaffen, sozusagen zu distanzieren von den Gedanken, die wir haben, das ist für mich so der Goldstandard, das beste Training, was ich machen kann mit den Athleten, dann defusionieren wir von unseren Gedanken und merken, wir sind mehr als unsere Gedanken, wir sind mehr als unsere Emotionen und gewinnen darüber auch wieder eine Gelassenheit, dass das weggehen wird und dass das nichts ist, gegen das wir ankämpfen müssen in dem Moment. Ja, also wenn an der Startlinie fange ich nicht an, zu analysieren, zu reflektieren, warum jetzt jemand gerade Neid empfindet oder die Konkurrenz als bedrohlich wahrnimmt, sondern da geht es eher darum, okay, in welchem bist du in dieser Meta-Awareness, ja, also bist du in dem Bewusstsein, dass das auch nur deine Gedanken sind. Eine ganz simple Methode für mich ist da, was trotzdem wirksam ist, dass wenn man merkt, du denkst jetzt zum Beispiel so, oh, der wird mich auf jeden Fall überholen, da habe ich keine Chance, ja, dass du diesen Gedanken nimmst und 3 Wörter nochmal davor setzt, und zwar, dass du dann den Satz wiederholst und sagst, ich denke, dass dieser Mensch mich überholen wird. Also, dass dir wieder bewusst wird, okay, das ist nur ein Gedanke, das entspricht nicht direkt der Realität, dass ich das gerade glaube.
Okay, ja.
Und es gibt auch Studien dazu, jetzt eher so aus dem Triathlon, wo man merkt, dass diese Meta-Awareness total gut ist für ein starkes Mindset im Wettkampf. Das würde ich jetzt per se auch sagen, in der Anwendung für Neidempfinden oder Vergleiche. Das ersetzt aber nicht die grundsätzliche Arbeit mit dem Auseinandersetzen, ne, dieser eigenen Ziele oder wie sehr man glaubt, dass man sich entwickeln kann oder wie es um den Selbstwert steht oder um die Selbstsicherheit.
Ja. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Stichpunkt, oder ein gutes Stichwort. Wenn der Wettkampf vorbei ist, wir haben jetzt ja irgendwie währenddessen und davor so ein bisschen abgedeckt, aber wenn man jetzt seine Leistung erreicht hat, aber irgendwie merkt, boah, also vielleicht sind es auch Leute, die man sogar kennt, die einen eine gute Zeit schlagen oder so, dann ist vielleicht wirklich schwierig in dem Moment dann sich nicht minderwertig zu fühlen, wenn man eher dazu neigt vielleicht auch oder nicht irgendwie Neid zu verspüren. Was wären vielleicht da dann auch so Techniken, mit denen man irgendwie ja eigentlich sich nicht sofort in Demotivation verliert?
Ich glaube, essentiell ist in diesen Momenten zu merken, wie sehr man sich über seine eigene Leistung da gerade definiert. Also wieder Stichwort Athletic Identity, wie sehr macht der Sport die eigene Identität aus? Hat das eine Selbstwertbedrohung, wenn ich die Leistung mal nicht bringe oder andere besser sind? Wenn du extrem niedergeschlagen und frustriert bist, wäre das ein Hinweis, ne, dass da einfach Identitätsarbeit auch nochmal gemacht werden kann, dass man sich davon unabhängiger fühlt. Wo wir nicht drum herum kommen, ist der Punkt, dass uns immer Dinge passieren, die uns nicht gefallen. Sei es, dass unsere Zeit schlechter ist, als wir möchten, oder dass jemand anderes besser ist als wir. Und in diesen Fällen guckt sich die Psychologie gerne immer wieder was aus dem Buddhismus ab, oder generell hat sich daraus eine dritte Welle, also davon spricht man, entwickelt, dass wir mehr Akzeptanz üben, mehr Loslassen üben, mehr Selbstmitgefühl üben. Also wenn wir in diesen Momenten mit uns selbst hadern, kann das auch ein Hinweis darauf sein, dass ja unser Muskel, unsere Kompetenz, dass wir extrem gutes Selbstmitgefühl haben oder Dinge auch wieder loslassen können, die wir gerne erreichen würden, aber nicht erreichen können, dass das noch nicht so gut ausgeprägt ist.
Das ist dann auch was man ein bisschen erlernen muss.
Auf jeden Fall. Also gerade wir sprechen von so einem Zipper-Effekt. Gerade vor und nach dem Wettkampf ist das Thema Selbstmitgefühl super wichtig.
Okay.
dass wir uns da fragen, was brauchen wir gerade, wie können wir selber mit uns freundlich sprechen, um da konstruktiv mit uns selber zu bleiben. Und dann ist manchmal die schlechte Leistung, schlecht in Anführungszeichen, die Leistung, die uns nicht so gut gefällt, auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Also manchmal ist ja es viel schlimmer für uns, wie hart wir mit uns selber ins Gericht gehen, als wirklich die Tatsache, dass wir nicht die Zeit gelaufen sind, die wir laufen wollten.
Ja.
Und das erstmal auseinanderzudröseln, dass wir gerade viel mehr vielleicht unter dieser kritischen Stimme leiden, als unter dem, was gerade äußerlich passiert ist, das bedarf ja auch erstmal wieder Selbstreflexion.
Total, ja.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall erstmal, da muss man hinkommen in dem Moment.
Ja.
Zu dem Schluss, ja.
Ja.
Aber ich meine, vielleicht konnten wir da jetzt auch schon ein paar Impulse geben, die Leute das dann vielleicht ein bisschen abkürzen, den Weg, oder ein bisschen leichter machen, schon mal auf die richtige Fährte führen, ne?
Ja.
Wir haben ja vorhin über weißen und schwarzen Neid gesprochen und dass Weißer uns eigentlich auch energetisieren kann. Gibt es da vielleicht auch irgendwie eine Methode, Schwarzen in Weißen umzuwandeln? Oder sind das eigentlich separate Sachen? Weil ich meine, für mich klingt das wie ein Shortcut, ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist so einer der beliebtesten Impulse. So, können wir das nicht einfach direkt ändern? Können wir das nicht einfach direkt von negativ zu positiv, ne? Ohne irgendeinen Umweg? Das sind immer meine Lieblingsfragen. Wie können wir ohne Arbeit direkt von A nach B kommen? Ich glaube, da können wir keinen Shortcut machen. Da geht es wirklich darum, dass wir erst die Arbeit mit uns selber zu machen haben, um rauszufinden, welchen Symbolcharakter hat es oder was ist jetzt nicht der Auslöser, sondern was ist die Ursache dafür, dass ich den Neid empfinde. Und umso mehr ich merke, dass die Ursache woanders liegt, jetzt beispielsweise darin, dass ich mir noch nicht die richtigen Ziele gesetzt habe oder ich nicht an mich glaube oder nicht an meine Entwicklung glaube, desto mehr können wir üben, die Ursache des Neids mit dem Auslöser, diesem Menschen, der uns zum Beispiel da gegenüber ist und das irgendwie symbolisiert, das zu differenzieren. Und dann fällt es uns auch hoffentlich im nächsten Schritt viel leichter, wieder diesem Menschen das zu gönnen. Ja. Oder ne, positiv auf den Menschen einzugehen und nicht am Ende noch irgendwie ihm das nicht zu gönnen.
Ja. Ja, ganz wichtig, weil ich finde auch, dass das ja irgendwie dann auch wieder die andere Person betrifft. Ne? Der erste Schritt ist vielleicht, nur wir fühlen uns miserabel damit, aber sobald es dann irgendwie vielleicht, sobald wir das sogar vielleicht kanalisieren oder ja auch da irgendwie aktiv werden, der Person was spiegeln, sodass sie es auch mitkriegt, dann haben wir ja irgendwie auch noch den zweiten Faktor, dass wir einer anderen Person damit schaden, was natürlich nochmal eine tiefere Ebene ist. Ne?
Ja. Und ich muss sagen, eigentlich sind unsere Emotionen da relativ schlau in meinen Augen, weil häufig werden wir ja auch ein bisschen angespannt und wütend manchmal, wenn wir neidisch sind.
Ja.
Und Wut ist eigentlich eine gute Emotion oder die Emotion, die uns hilft, uns zu distanzieren von anderen, nochmal so unseren Safe Space aufzubauen, in uns zu kehren. Also dafür könnte man das nutzen, um so Grenzen zu setzen. Und ich finde, das ist so wunderschön, weil eigentlich könnte man diese Grenze und diese Bubble, die man sich dann aufbaut, nutzen, um sich die Zeit und Ruhe zu nehmen, sich erstmal mit sich selber zu beschäftigen.
Stimmt.
Ne? Statt diese Wut zu nutzen, um die jetzt gegen einen anderen zu richten, sondern die hilft einem erstmal, sich den Raum zu nehmen, den man vielleicht braucht, rauszugehen. Ne? Ja.
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 Ja, total. Also, das ist eigentlich ein guter Punkt, dass man gerade da vielleicht dann anknüpfen sollte. Also, gerade da dann nicht irgendwie sich komplett ablenken sollte oder es am besten dann noch an irgendwem auslassen sollte, sondern da sich dann mit sich selber beschäftigen kann.
Mhm.
Mich interessiert da auch mal die andere Seite. Also wenn wir das ganze Spiel mal umdrehen, manchmal ist man ja vielleicht auch die Person, die von Neid oder Missgunst betroffen ist. Wie können wir denn damit umgehen? Weil da haben wir dann ja leider zumindest nicht mehr die Macht, an uns selber zu arbeiten. Da haben wir dann nicht mehr irgendwie die aktive Hand.
Ja. Das ist gerade der entscheidende Punkt, den du da genannt hast, der uns auch bewusst sein muss, dass das nicht in unserer Hand liegt, da direkt den Neid zu verändern. Ich bin immer noch ein Fan davon, wenn man das wirklich so im engen Kreis spürt. Also sei es, Elliot, du gehst irgendwie mit deinem besten Freund laufen und spürst da irgendwie, dass da so diese Anspannung auf einmal hochkommt und du kriegst da schon diese Vibes ab, dass der Vergleich gerade existiert. Dann finde ich, lohnt sich, das anzusprechen, um damit auch zu symbolisieren, dass das kein tabuisiertes Thema ist und dass das auch gute Effekte haben kann, darüber zu sprechen, sich darüber auszutauschen. wenn das jetzt eher im ferneren Kreis ist oder sei es sogar anonym oder nur über Kommentare von Menschen, die man nicht mal wirklich persönlich getroffen hat, dann ist es in meinen Augen so, dass du dich wirklich eigentlich nur distanzieren kannst, ne, lösen kannst, soweit es geht, was liegt nicht in deiner Hand. Du weißt nicht, was die Kindheitsgeschichte von dem Menschen ist, dass er sich ständig vergleicht oder ob er gerade einen schlechten Tag hat. Das ist wie jede andere unangenehme Emotion, die dir eine andere Person auf einmal zeigen kann, wie im Straßenverkehr. So, da kannst du dich nicht vor schützen und maximal von distanzieren, in meinen Augen. Ja.
Also da lohnt es sich dann bei diesen Leuten, die man eigentlich gar nicht kennt oder weiter draußen sind, nicht wirklich darauf einzugehen. Also damit schützt man sich dann eher, indem man sich da rausnimmt.
Ja, und auch in meinen Augen es nicht persönlich nimmt, in dem Sinne, dass du jetzt nicht direkt dein Verhalten anpassen musst. Also du musst jetzt nicht deswegen auf Strava auf einmal weniger veröffentlichen oder das anders beschreiben. Ich finde, das würde dem ganzen Thema dann schon wieder zu viel Raum geben.
Ja. Ja. Stimmt. Ja, da bin ich auch bei dir, dass meistens man sich dann irgendwie selber dann noch ein bisschen reinsteigert bei einer Sache, die eigentlich das Problem der anderen Person ist, ehrlich gesagt nicht unseres.
Ja.
Aber klar, es ist natürlich ein bisschen komplexer, wenn die Person einem nahe steht und man dieses Verhalten immer wieder wahrnimmt, vielleicht auch anspricht, wenn es sich nicht ändert. Ich meine, bist du dann Fan davon, dass man sich eher von der Person distanziert oder was gibt es denn noch sonst für Möglichkeiten? Wahrscheinlich können wir es nur ansprechen, oder?
Im engsten Kreis würde ich auf jeden Fall den Tipp geben, ansprechen. Bei manchen Menschen, ja, ist es wirklich ein Indiz dafür, dass da gerade innere Arbeit gemacht werden sollte. Manchmal hilft da auch nur dann notfalls noch eine Psychotherapie, generell Unterstützung, die jetzt nicht direkt von dir auskommen muss. Ansprechen und ermutigen, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, okay.
Ja.
Und wenn das Ganze auf Social Media stattfindet, hast du da vielleicht Ideen, wie man vielleicht auch selber so ein bisschen eine Art Beitrag leisten kann dazu, vielleicht auch, dass die eigenen Beiträge nicht zu Neid führen? Also vielleicht provoziert man es ja auch ist jetzt sehr pauschal gesagt so, ist in einer gewissen Weise auch manchmal, indem man, weiß ich nicht, eher angibt als andere, also jetzt als nur seine Erfolge teilt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also ich sehe immer noch den Hauptanteil darin, dass die Dimension, die du gerade angibst, also so die gerade demonstrierst, ob das jetzt eine Zeit ist oder wie viele Höhenmeter du geschafft hast oder wie auch immer, dass das von dem Gegenüber genutzt wird, als Vergleich für als Vergleichsmaterial. Ja, es könnte ja auch selbst sein, dass die Person sich vergleicht, was für Laufshorts du anhast und dann denkst du postest ein Bild, was kein Vergleichspotenzial bietet und dann hat es das doch wiederum. Also es ist im Endeffekt im Auge des Betrachters, was Neidpotenzial ist und was nicht. Nichtsdestotrotz, wenn es dir wirklich daran gelegen ist, dass du deine Community darin unterstützen möchtest, weniger Neid zu empfinden, ja, wenn das so irgendwie dein innerer Auftrag ist, dann hätte ich zwei Tipps. Das eine ist, dass du vermehrt den Fokus darauf legst, welchen Fortschritt du gemacht hast und nicht, welche Rohzeit du jetzt gerade erbringst, sondern wie du dich entwickelt hast. Weil da können sich dann Leute von verschiedenen Leistungsniveaus auch eher mitfreuen, als zu denken, oh wow, der läuft immer noch irgendwie eine Minute schneller. Ja. Sondern dann fangen die vielleicht auch darüber nachzudenken, hey, ich habe eigentlich auch einen Fortschritt von dem und dem gemacht. Ja, so von so und so viel Prozent oder so. Also mehr auf den Prozess als auf das Ergebnis sich zu fokussieren. Und der zweite Tipp meinerseits wäre, dass wir uns mehr darum bemühen, wieder so eine Verbundenheit, so eine leistungsunabhängige Verbundenheit zu spüren in der Sport-Community. Da gibt es jetzt keine Vorgaben, wie die Kommentare auszusehen haben. Aber dass, wenn innerlich da unser Fokus drauf liegt, dass wir uns verbunden fühlen möchten, dann macht das ja auch was mit der Art und Weise, wie du postest oder was du schreibst.
Stimmt, ja. Ja, ich nehme das so ein bisschen so wahr, dass es in der Trailrunning-Community da irgendwie ein bisschen mehr Zusammenhalt gibt, als vielleicht auf dem Straßenlauf. So nehme ich das persönlich wahr. Ich weiß nicht, was sind deine Erfahrungen da? Würdest du es auch sagen, dass da...
Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Okay.
Also klar, die Trailrunner wirken noch so ein bisschen spaßiger und lockerer, flockiger, aber wenn die dann an den Startlinien stehen, wie die jetzt, die ich beim Transalpin oder beim Zugspitz Ultra begleitet habe, da habe ich das genauso gespürt.
Okay.
Das ist dann immer noch Mensch. Ja.
Okay. Na, hat dann wohl nicht so viel damit zu tun.
Leider nicht.
Schade. Einfach den Laufsport wechseln. Genau.
Ja.
Rüber zu den entspannten Trailrunners. Okay.
Ja.
Okay, ich meine, wir haben jetzt schon super viel gelernt, einige Impulse bekommen von dir, sehr, sehr wertvolle Impulse auch. Was sind vielleicht noch so ein paar Appells oder Tipps oder so, die du den Leuten da draußen mitgeben willst, damit sie irgendwie auch vielleicht langfristig sich die Freude am Laufen bewahren können, auch wenn andere mal besser sind als man selber? Vielleicht hast du da nochmal ein kleines Fazit oder so.
Ich glaube, dass wenn du dich mit deinem eigenen Neid auseinandersetzt, ob das jetzt weißer oder schwarzer ist, dann tangiert dich das gar nicht mehr so sehr, wenn andere besser sind. Also ich glaube, wenn wir die Momente, in denen wir Neid verspüren, nutzen, um herauszufinden, was ist jetzt die Ursache hinter dem Neid, welchen Symbolcharakter hat der eventuell, dann stärken wir den Muskel, dass uns das immer egaler wird. Ja, diesen Gleichmut haben gegenüber der Leistung der anderen. Also was ich da mitgeben kann, ist, das zu akzeptieren, dass man vielleicht kurz zusammenschreckt, wenn man diesen inneren Neid verspürt, aber dann das dann mehr als Aufgabe betrachtet. Ja, als Hinweis, okay, setz dich mal hin und beschäftige dich mit dem Thema, horch mal hin, was dieser Neid dir gerade mitteilen möchte. Ist das wirklich ernsthaft was du erreichen möchtest? Oder gibt es da vielleicht Arbeit zu leisten innerlich? Ja, wie kann dir dieser Neidmoment dienen in der entweder äußeren oder inneren Entwicklung?
Ja. Ja, finde ich gut. Also ich finde, das sind sehr schöne Abschlussworte, die uns auch irgendwie mit einer kleinen Aufgabe, sage ich mal, ne, zurücklassen. Irgendwie auch zeigen, dass wir selber aktiv werden können, dass es nicht ein rein passives Gefühl ist, was wir jetzt irgendwie aushalten müssen und dann ne, oder wegdrängen müssen, darüber haben wir auch gesprochen, sondern wir können da durchaus selbst mächtig werden und im Idealfall dann natürlich irgendwie auch an uns arbeiten und an dem Gefühl, was wir da verspüren.
Ja,
sehr, sehr schön, liebe Vicky. Tausend Dank für das schöne Gespräch heute. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr großen Spaß gemacht, dieses unbequeme Thema so konstruktiv durchzuarbeiten. Ich konnte mir da einige Impulse mitnehmen. Ich hoffe natürlich unsere HörerInnen auch. Also nochmal großes Dankeschön an dich.
Herzlichen Dank meinerseits für deine spannenden Fragen und dass du auf mich zugekommen bist.
Ja, sehr, sehr gerne. Wenn unsere HörerInnen jetzt irgendwie noch mehr von dir sehen oder hören vielleicht wollen, wo bist du denn da vertreten? Wo kann man dich finden?
Ja, ich arbeite primär remote, weil die meisten Deutschland, Schweiz und Österreich weit verteilt sind. Gerade jetzt in der Off-Season merke ich, dass auch wieder so Grundsatzthemen hochkommen, die einen in der Leistung beeinflussen. Also wer einfach generell Lust hat, da mal mehr psychologische Arbeit zu leisten, ja, oder seine mentale Stärke zu verbessern, der kann sich da gerne bei mir melden. Es werden immer wieder alle paar Wochen mal so ein, zwei Plätze frei, weil dann hat man irgendwie 3, 4 oder 10 Mal irgendwie gemeinsam gearbeitet und sieht, okay, es regt sich schon was. Da kann man sich gerne auf meiner Seite melden, www.athleticjoy.de. Oder mir einfach eine E-Mail schreiben. Ich kann nur sagen, ich finde es super spannend, wie so psychologische Inhalte, auf die man trifft im Sportkontext, ne, wie jetzt zum Beispiel auch Neid, wie die Beschäftigung mit solchen Themen einem auch helfen, im Alltag dann einfach nochmal zu wachsen. Also es gibt eigentlich immer einen Transfer zwischen so psychologischen Muskeln, die man im Sport nutzen kann, als auch die man dann im Alltag nutzen kann.
Ja. Ja, absolut richtig. Alles klar, diese Website verlinke ich euch natürlich wie immer in den Shownotes dieser Podcast-Folge, also guckt da gerne mal vorbei. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt uns das auch gerne, indem ihr unserem Podcast 5 Sterne gebt. Dafür wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Mindestens 5, bitte. Nicht neidisch sein. Ja. Ansonsten kann ich euch noch unseren Instagram-Account empfehlen, achilles.running. Lasst da auch gerne ein Follow da. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin bleibt gesund und motiviert und keep on running.